So, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ab nächste Woche ist vorbei mit dem Ausschlafen, gell? Eine Stunde früher. Wer freut sich auf die Zeitumstellung, dass abends wieder länger hell ist? Okay, wer leidet? Ihr wisst, dass das schon beschlossen ist, gell? Dass die Zeit nicht mehr umgestellt werden soll. In einem Jahr. Das Europäische Parlament hat, glaube ich, was in Auftrag gegeben. Ich freue mich riesig. Ich mag den Abend. Ich mag die Nacht. Ich mag es nicht so früh morgens aufstehen. Wer ist mit mir? Okay. Ich sehe, einige Freunde habe ich hier. Ich möchte mich gerne kurz vorstellen. Ich heiße Gernot Elzner. Ich komme aus Karlsruhe. Bin hier zur Entwicklungshilfe im Schwabenland. Wobei ich ja schon gehört habe, dass ihr gar keine Schwaben seid. Ihr kommt alle aus Franken. Nein, ihr kommt alle aus Hohenlohe, nennt man das, gell? Das, ja. Ich sehe schon, der Patriotismus, der greift tief in euren Herzen. Also wie gesagt, ich komme aus Karlsruhe, ich bin verheiratet, ich habe 3 Kinder. Ich komme jetzt gerade aus der islamischen Welt zurück, da habe ich immer gesagt, ich habe 3 Frauen. Ja, und dann haben sie alle schon geguckt, ne? Und habe gesagt, eine Frau, 2 Töchter. Und dann hat Gott ein Einsehen gehabt mit mir. Als meine Frau dann zum 3. Mal schwanger war und dann sind alle zu mir hergekommen, haben gesagt, hoffentlich wird es jetzt ein Bub. Und ich habe so gedacht, nee, eigentlich Mädchen, das kenne ich jetzt schon. Ja? Ich habe ja die Theorie, die Mädels sind einfacher, wenn sie ganz jung sind. Und dann wird es schwieriger, wenn die älter werden. Bei den Jungs ist es, glaube ich, andersrum. Ne? Die machen alles kaputt, wenn sie jünger sind und dann später irgendwie siehst du sie nicht mehr, weil die nur am Computer hocken. Aber als ich dann meinen Sohn bekommen habe, habe ich gewusst, jetzt habe ich einen Freund zu Hause. Ja, jetzt sind es nicht 4-1, sondern 3-2. Jungs sind einfach cool. Ja? Und bin sehr, sehr glücklich, beides in meiner Familie zu haben. Wir haben ein Missionswerk gegründet in Karlsruhe. 2005 war das, glaube ich, meine Frau und ich. Ich war mal auf der Bibelschule, habe dann noch Lehramt studiert, Geschichte und Englisch. Geschichte war wirklich eins meiner Lieblingsfächer in der Schule. Das lag an unserem Lehrer, dem war das vollkommen egal, ob wir die ganzen Jahreszahlen auswendig konnten oder nicht. Er hat gesagt, ihr müsst Geschichte verstehen. Ihr müsst verstehen, warum, was passiert. Und da habe ich mich irgendwie in dieses Fach verliebt. Und Englisch fand ich auch cool. Habe das aber nicht fertig gemacht. Ich habe es abgebrochen. Und das ist in Baden ein bisschen so wie im Schwabenland oder in Hohenlohe auch. Eigentlich so die ältere Generation hat es so aufgezogen mit dem Gedanken, was man anfängt, das macht man auch fertig. Und deswegen habe ich allen schon gesagt, ich mache das nicht fertig, weil ich meine Berufung gefunden habe. Ich möchte so ein frommer Vollzeitler sein. Ich liebe es, die Bibel zu lernen. Ich liebe es, mit jungen Leuten unterwegs zu sein. Und dann habe ich, wie gesagt, mein Studium abgebrochen, bin nach Amerika, am Ende mit meiner Frau zusammen. Und dann haben wir dieses Missionswerk in Karlsruhe gegründet. Wir machen Einsätze mit jungen Leuten. Irgendwann kam eine Bibelschule dazu. Und dann noch irgendwie verschiedene Projekte in unserer Stadt, wo wir uns um Randgruppen kümmern. Mittlerweile arbeite ich auch 30% als Pastor. Das ist für mich dann nochmal eine ganz andere Komponente, die ich da kennenlerne. Und bin glücklich mit dem, was ich mache. Ich habe wirklich das Gefühl, ich darf das leben, was Gott irgendwie auf mein Herz gelegt hat. Ich möchte euch ganz kurz auf 2 Broschüren hinweisen. Und zwar, das eine ist die hier. Da stehen ganz, ganz viele Einsätze drin, die wir für ganz normale Leute, so wie dich und mich, mit Gospel Tribe, so heißt unser Werk, organisieren. Das könnt ihr einfach mal durchblättern, das liegt hinten bei eurem Bistro. Und dann gibt es hier noch eine zweite Sache, die euch vielleicht interessieren könnte. Ich habe nämlich tatsächlich meine Wurzeln auch im Mülheimer Verband und wir kaufen mit unserer Bibelschule jetzt ein ehemaliges Mülheimer Verbandgebäude und zwar das in Karlsruhe. Das hätte jetzt irgendwelchen Baulöwen zum Opfer fallen sollen, die da irgendwie neue Wohnungen drauf gebaut hätten. Und jetzt haben wir den Zuschlag bekommen, wir dürfen es mit unserer Bibelschule kaufen. Und das Erbe, das schon so viele Jahrzehnte in Karlsruhe durch eure Bewegung irgendwie gelebt wurde, das wird da weitergehen. Und wenn euch das ein bisschen interessiert, alles drumherum, das ist in dieser Broschüre, liegt auch hinten beim Bistro. Jetzt habe ich noch ein kurzes Video für euch. Dann ist mein Werbeblock auch schon zu Ende oder mein Vorstellungsblock und dann wollen wir in die Botschaft für heute reingehen. Das ist ein kurzes Video, das unsere Bibelschule ein bisschen vorstellt. Die Bilder müsst ihr euch denken, aber der Text, komm. Ja, genau. Als ich gestern mit dem Sam zusammengesessen bin und er mir so ein bisschen die Geschichte von eurer Gemeinde erzählt hat, wie das kam, dass ihr jetzt alle hier in diesen Räumlichkeiten sitzt, dass ihr so viele geworden seid, dass bei einem Mitarbeitertag viele Dutzende Leute kommen, die sich hier tatsächlich in der Gemeinde engagieren. Da hat mich das irgendwie mit ganz, ganz viel Freude erfüllt. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, die ihr da habt, dass vor vielen, vielen Jahrzehnten hier in der Region etwas geboren wurde, wo Leute irgendwie lange die Stange hochgehalten haben und gesagt haben, hier diese Region, Hohenlohe, muss mit dem Evangelium erreicht werden. Dann aber auch zu erleben, wie Leute älter werden, wie Leute wegbrechen und wo man dann sicherlich die Eltern unter euch auch irgendwann die Frage stellt, was ist mit unserem Erbe? Geht hier etwas zu Ende? Ich war dann gestern in eurem Gebetssaal, ne, und habe erzählt bekommen, dass da dann eben 100 Leute drin Platz gefunden hatten, irgendwie zu den Zeiten, wo alles geblüht hat und man kaum noch stehen konnte und die Leute aus Stuttgart gekommen sind und dass dann eure Gemeinde trotzdem irgendwann irgendwie noch ja, bei einer 2 Handvoll Menschen angekommen war, bis dann Gott irgendwie gekommen ist, Menschen geschickt hat, die sich eins gemacht haben mit dem Erbe, eins gemacht haben mit der Vision und gesagt haben, genau hier möchte ich Gemeinde bauen. Genau hier möchte ich anknüpfen. Ich fand das begeisternd. Vielleicht geht es mir auch ein bisschen so, weil wir jetzt selber in Karlsruhe eben an so einem Erbe anknüpfen. Ich fand es dann toll, wie das Sam auch erzählt hat, also das hat er jetzt nicht aus Eigenlob gemacht oder so, er hat gesagt, damals, als er sich dann beworben hat, hier ein Praktikum zu machen und sich hier zu investieren, da gab es dann auch Pastoren, die gesagt haben, was willst du denn da auf dem Dorf, ja, bei den paar Leuten, das bringt dich doch nicht weiter, das erweitert doch nicht deinen Horizont. Aber da waren Menschen, die gesagt haben, es gibt für mich einen tieferen Ruf als das, was irgendwie menschlich Sinn macht. Das ist Gottes Ruf. Ich komme hierher, ich investiere mich. Und jetzt sitzt ihr hier alle miteinander und ihr könnt Gottes Treue feiern und jeder einzelne von euch ist ein Teil davon. Ich glaube, da gehört keine Ehre dem Sam oder der Alicia oder irgendjemand, sondern Gott gehört die Ehre, der sagt, was ich gepflanzt habe, auch wenn es menschlich manchmal so aussieht, als ob da nur noch trockener, harter Boden ist, das kommt wieder hervor und es blüht. Und ich glaube tatsächlich, dass Gott eure Gemeinde gesetzt hat, innerhalb eures Verbands, dem Mülheimer Verband, wo ich ja auch mein Erbe drin habe, und auch für diese Region als eine Gemeinde, wo andere hingucken, wo andere sich inspirieren lassen, wo andere fragen, wie macht ihr das, dass ihr wieder zu blühen angefangen habt? Was ist das Geheimnis? Ja, und das weiß ich nicht wirklich, da gibt es bestimmt viele Geheimnisse oder Prinzipien, die ihr umgesetzt habt, aber ich möchte euch einfach vor Augen führen, dass so wie ihr hier heute Morgen sitzt, ihr eine Inspiration für ganz, ganz viele Leute seid. Ich könnte vielleicht sogar sagen, ihr seid ein Vorbild. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch mit dem Begriff Vorbild geht, ne? Man ist Vorbild für die jüngeren Geschwister, man ist Vorbild für die Kinder, man ist Vorbild in der Klasse, im Fußballverein. Vorbild hat ja immer irgendwie was Ehrenhaftes, aber es hat, ist ja auch ein Stück weit mit Druck verbunden. Also spätestens wenn du Kinder hast, dann weißt du, du kannst denen alles Mögliche erzählen, ja, wie sie sich zu verhalten haben und wann sie Danke und Bitte zu sagen zu haben, wie sie ihr Geld auszugeben haben, was gut für sie ist und schlecht. Und du kannst es ihnen alles erzählen, das ist schon auch irgendwie wichtig, aber am Ende weißt du eins ganz sicher, machen werden sie wahrscheinlich das, was sie bei dir beobachten. Ja? Machen werden sie, was sie bei dir beobachten. Ich kann mich erinnern, meine Tochter, die war mal 5 oder 6 Jahre alt und dann lehnte sie so an der Wand, Füße überschlagen und hatte ein Telefon am Ohr. Da habe ich gedacht, wo hat eine 5-Jährige diese Gestik her? Ne? Das ist jetzt ein ganz harmloses Beispiel. Sie beobachtet einfach und das, was sie beobachtet, das ahmt sie nach. Und so machen das Kinder. Und ich glaube, in dem Sinne, wenn wir gute Vorbilder sind, Einzelne oder auch als Gemeinde, dann prägen wir bewusst oder unbewusst andere um uns herum mit. Und jetzt sage ich, dass ihr als Gemeinde wahrscheinlich ein Vorbild seid für viele andere Gemeinden. Und damit kommt eine Ehre einher, aber auch eine Verantwortung. Und ich möchte gerne mit euch heute sprechen über eine Gemeinde in der Bibel. Als ich diese Gemeinde zum ersten Mal so entdeckt habe und mich damit näher beschäftigt habe, hat das mich begeistert. Und ich habe gesagt, Gott, wenn ich jemals im Gemeindebau mitarbeiten darf, dann möchte ich gerne eine Gemeinde bauen, die dieser Blaupause, die diesem Bauplan entspricht, die diese Werte irgendwie lebt. Ich weiß nicht, ob ihr von der Gemeinde schon mal gehört habt, das ist kein Brief an sie geschrieben worden, das ist die Gemeinde in Antiochia. Und wir lesen von dieser Gemeinde in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte ist für mich wirklich eins der Lieblingsbücher der Bibel, weil dieses Buch voller Leben steckt. Ja, weil es uns ein Gefühl dafür gibt, wie etwas blühen kann, was wirklich vom Heiligen Geist durchdrungen ist. Und ich würde gerne heute mit euch diese Gemeinde anschauen und 4 Prinzipien, die ich irgendwie so entdeckt habe in dieser Gemeinde, euch nahe bringen, was sie gelebt haben und was sie dann zu so einer starken und großen Gemeinde gemacht hat. Also wir lesen davon in Apostelgeschichte 11. Und jetzt ist es ja so, dass Gemeinden immer mal auch eine Blütephase haben können. Aber wenn du in die Kirchengeschichte reinschaust, ihr wisst ja jetzt schon, ich bin Geschichtslehrer, mich interessieren solche Sachen, dann ist tatsächlich die Gemeinde, die wir hier in Antiochia finden, 300 Jahre später immer noch vollkommen aktiv und ist zu einem absoluten Zentrum der Frühchristenheit geworden. Das war nicht so ein Strohfeuer, ja, wo halt mal 10 Jahre irgendwie eine gute Phase hatten, sondern das war eine Gemeinde, die über Jahrhunderte hinweg auf diesem Erbe aufgebaut hat und das hier in der Apostelgeschichte gelegt wurde und es sie zu so einem Leuchtturm gemacht haben. Das wünsche ich mir für euch. Ich wünsche mir, dass ihr heute Morgen, wenn ich diese Prinzipien euch zeige aus der Apostelgeschichte, dass ihr sagt, boah, so eine Gemeinde wollen wir auch sein, ja, alle miteinander. Und alles, was ich lehre heute Morgen, das hat eine persönliche Komponente, wo du sagst, das kann ich persönlich umsetzen. Und wenn ihr das alle als Kollektiv gemeinsam macht, dann blüht natürlich auch eure Gemeinschaft. Also wir lesen hier in der Apostelgeschichte 11, wie diese Gemeinde zustande kommt. Und das ist tatsächlich irgendwie, wenn man nicht wüsste, dass Gott da drin ist, würde man sagen, das ist fast ein Unfall, wie das passiert. Jesus hat ja den Jüngern gesagt, dass sie gehen sollen, das Evangelium in der ganzen Welt verbreiten. Aber irgendwie sind die alle in Jerusalem zusammengekluckt, ja, auch die Christen. Und es brauchte dann so eine Welle von Verfolgung, dass die Christen gemerkt haben, hey, wir können hier in Jerusalem, können wir nicht mehr bleiben. Und dann haben sie angefangen, sich zu verteilen aufs ganze Land. Und dann kamen sie eben auch nach Antiochia.
Und die Christen, die dort dann hingekommen sind, die haben etwas gemacht, das gab es bis dahin noch gar nicht. Die haben auch angefangen, das Evangelium an Menschen weiterzugeben, die zu einer ganz anderen Kultur gehören. Also die ersten Christen, die sind zusammengekluckt, meistens waren das ja Juden, die sich irgendwie bekehrt haben. Und dann war es so, dass diese Christen gesagt haben, hey, wir können doch nicht nur unsere erreichen, sondern wir müssen doch die Heiden, also so Leute wie du und mich, ja, die müssen wir doch auch mit dem Evangelium erreichen. Es war revolutionär. Jetzt sind wir ja hier im hoheloischen oder ländlichen Gebiet und ich weiß schon ein bisschen, wie das in so einer Dorfdynamik funktioniert, ne? Man kennt sich, das ist klein, schön, überschaubar. Zum Glück ist man nicht in Stuttgart, in der großen, bösen Welt, ja, in der Stadt, wo alles anders ist. Und man hat dann so ein bisschen seine Nachbarschaft, wen man kennt und wen man nicht kennt. Man weiß, wo man zum Bäcker geht und zum Metzger. Alles hat sich irgendwie eingefahren und fast schon der nördliche Teil vom Dorf ist fast schon Ausland. Ja. Das gehört nicht mehr zum unmittelbaren Straßenbezirk dazu. Auch wenn man hierher zieht, ist man nach 30 Jahren noch ein Reingeschmeckter, sagt man bei uns. Also irgendwie noch kein Bürger. Das ist dann erst in der dritten Generation, dass man sich irgendwie so heimisch nennen kann. Und das sind dann manchmal so unbewusste Grenzen, die man hat. Aber hier sind Leute gewesen, die hatten keine Berührungsängste mit Leuten aus anderen Kulturen. Das war eine ganz große Stärke. Die haben gesagt, auch Menschen, die anders sind, die wollen wir erreichen, die eine andere Sprache sprechen, die andere Werte verkörpern. Das war besonders. Naja, und dann bricht eine Erweckung aus. Viele, viele Leute kommen zum Glauben. Da passiert richtig was. Ich stelle mir das so vor, hier vielleicht auch damals, als dann in Wiesenfeld heißt das, gell? Wiesenbach, als dann da Leute angefangen haben, das Evangelium zu predigen und dieser Raum zum ersten Mal voll wurde, da gab es so kleine Aufbrüche irgendwo auf dem Dorf, ne, wo Menschen auf einmal zum Glauben gekommen sind, die Anfänge unserer Bewegung und auf einmal ist da eine erste Gemeinde. Und so war das in Antiochia. Und jetzt lesen wir hier in der Apostelgeschichte 11, wie die Gemeinde in Jerusalem einen Mann schickt, zu diesen Christen, der sich um sie kümmern soll. Ich lese mal hier so ab Vers 19, so ein bisschen das, was ich euch gerade hier erzählt habe. Die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, das war einer so der ersten Märtyrer damals, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemand das Wort als allein zu Juden. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten. Das war dieses Neue, dieses Revolutionäre, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Erweckung. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem. Und jetzt hört zu, und sie sandten Barnabas aus, nach Antiochia hinzuziehen. Der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah und ermahnte alle, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn zugetan. Mein erster Punkt heute Morgen, das, was die Gemeinde in Antiochia ausgemacht hat, war, es war eine Gemeinde, in der Jüngerschaft großgeschrieben wurde. Es war eine Jüngerschaft lebende Gemeinde. Das war nicht nur eine Versammlung am Sonntagmorgen, wo Leute gekommen sind, um irgendjemand zu lauschen, sondern die sind richtig miteinander ins Leben eingestiegen. Lass mich mal ein paar Sätze zur Jüngerschaft erzählen. Die Schlüsselperson, die da hinkam in diese Gemeinde, war Barnabas. Und ihr wisst ja, in der Bibel ist der Name einer Person oftmals auch Programm. Diesem Mann hatte man sogar einen neuen Namen gegeben. Und Barnabas, das bedeutet Sohn des Trostes. Sohn des Trostes. Wenn du mit dem Barnabas in Kontakt gekommen bist, dann hast du dich gut gefühlt. Da war jemand, der dich ermutigt hat, der dich trösten konnte. Ihr kennt ja in der Gemeinde auch so unterschiedliche Persönlichkeiten, gell? Wenn du jetzt mit einem Problem zu jemandem kommst, irgendwie was dir peinlich ist, was dich tief berührt, möchtest du da zum Sohn des Donners kommen oder zum Sohn des Trostes? Es gab nämlich auch Jünger von Jesus, die wurden Donnersöhne genannt. Kennst du ja vielleicht, so sagst, hey, was ist dein Problem? Komm, erzähl mal, ist nicht so wild, komm, da treiben wir was aus. Ja, das ist, da muss Feuer regelt alles. Ja, das sind die Donnersöhne irgendwie. Ne? So. Und bitte, ich habe dir jetzt schon 5 Minuten zugehört, das ist langsam, ich muss mich um die Heiden kümmern. Ja, also da merkt man irgendwie, da man connected und so richtig, da will man nicht richtig so sein Herz offenlegen. Aber wenn du bei jemandem bist, dem die Außenstehenden Namen gegeben haben, Sohn des Trostes, das ist doch eine tolle Sache. Das hört sich gut an, oder? Und wir alle brauchen das. Wir brauchen Menschen, wo wir das Gefühl haben, da können wir hinkommen, da können wir transparent werden, da können wir ehrlich sein, da können wir von unseren Schwächen erzählen. Und das sind Menschen, die nehmen dich an die Hand, die trösten dich, die legen dir eine Decke um, die machen dir einen Tee, die begleiten dich. Das ist wichtig, wenn eine Gemeinde zur Reife kommen soll. Und ich weiß, dass das hier für euch in der Gemeinde ein großer Wert ist. Über diesen Barnabas wird gesagt, dass er ein Mann war voller Glaubens. Dass er ein Mann war, der ermutigt hat. Dass er ein Mann war voll des Heiligen Geistes. Ich kann mich erinnern, als ich ein junger Kerl war, ich habe mich dadurch bekehrt, dass meine Oma, die oben in der Olga-Straße gewohnt hat, immer die Buchhandlung leer gekauft hat. Ja, die kam dann zu Besuch nach Karlsruhe, hat die Buchhandlung vorher leer gekauft, alles, was es für meine Alter gab, hat es abgeladen mit einer Packung Gummibärchen dazu und dann war der junge Kerl wieder für ein paar Monate geistlich versorgt. Ja, also hat halt gemacht, was sie konnte. Und dann kam ich aber in die Olga-Straße und da war eine Pastorenfamilie. Ich habe es geliebt, dort im Kindergottesdienst zu sein. Und die hatten recht viele Kinder. Wer die noch kennt, Familie Kreinke war das. Und da gab es den ältesten Sohn in der Familie, der hieß Joachim. Und der war viele, viele Jahre älter als ich. Und der hat halt irgendwie gewusst, der Gernot, also ich komme aus irgendwelchen schwierigen Verhältnissen. Meine Mama nicht gläubig. Und wo kriegt der Kerl seinen Input her, außer von der christlichen Buchhandlung? Und der hat mir über Jahre hat der mir Briefe geschrieben. Der war selber ein Teenager. Ich weiß nicht, ob es Mama und Papa vielleicht angestoßen haben. Mensch, kümmere dich mal ein bisschen um den Gernot. Aber der hat mir jahrelang Briefe geschrieben. Und das Besondere daran war, ich habe nie zurückgeschrieben. Ich glaube, ich habe nicht einen einzigen Brief beantwortet. Und ich habe immer gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Da liegt schon wieder ein Brief vom Joachim. Ich antworte dem nie. Und er hat mir erzählt, was er so gerade macht, hat gefragt, wie es mir geht, hat mir immer wieder geschrieben, hey, ich bete für dich, ich denke an dich. Und obwohl ich nie eine Antwort irgendwie zurückgeschickt habe, hat das ganz tiefe Prägung in mir hinterlassen, dass da jemand ist, der so sehr an mich glaubt. Meine Oma, ne, über meine Oma konntest du sagen, was du wolltest. Die war schon manchmal ein bisschen gesetzlich. Meine Oma war auch davon überzeugt, dass der Fernseher vom Teufel ist. Ja. Und wenn die dann bei uns zu Besuch war und die hat einen Film mit uns geguckt und da kam einmal ein Schimpfwort drin vor, ist meine Oma unter Protest aus dem Zimmer gerannt, hat 2 Türen zugemacht, ist auf ihre Knie gegangen, hat für unsere Seelen gebetet. Und es war so laut, dass du es durch 2 geschlossene Türen gehört hast. Da vergeht dir das Fernsehgucken. Das ist schon auch meine Oma gewesen. Und dann war ich weiß noch ganz genau, ich war 13 und ich bin mit 3 Freunden, das würde ich meinen Töchtern nie erlauben, aber ich bin mit 3 Freunden eine Woche um den Bodensee gefahren. Das waren Pfadfinder, die Eltern waren cool drauf, die haben dann meine Mutter überredet, dass ich da auch mit darf. Also wir waren 4 Leute, 2 waren 13, 2 waren 14, sind eine Woche um den Bodensee gefahren. Und dann hat meine Oma mitgekriegt, das sind 2 Mädels, 2 Jungs. Und meine Oma, die kam extra noch vorbei. Ich war 13. Guckt meine Oma mich an und sagt, Gernot, du schläfst aber mit den Mädels nicht. Und ich so, Oma, ich bin 13, ja, wo denkst du hin? Ich habe mich wirklich beleidigt gefühlt gehabt, dass jemand so direkt in mein Leben reinspricht und so eine krasse Ermahnung in mein Leben reinlegt. Ne? Und wir waren unterwegs, die erste Nacht in irgendeinem Naturfreundehaus. Die erste Idee, die wir hatten, war nachts im See baden gehen. Und dann kamen wir zurück ins Zimmer und die zweite Idee war, wir könnten uns ja alle gemeinsam in ein Bett legen. Und dann habe ich riesengroß das Gesicht von meiner Oma gesehen. Ja. Dann bin ich brav in den ersten Stock, im Stockbett, während die 3 da unten rumlagen. Also, das ist Jüngerschaft, ne? Das ist Jüngerschaft. Ich kümmere mich. Und letztendlich Jüngerschaft zu leben, ist dann eben was anderes auch als Freundschaft. Das bedeutet, die eine Seite investiert stark, die andere Seite nimmt stark. Das ist was anderes als Freundschaft. Es bedeutet zu ermutigen, zu versorgen, wie meine Oma das mit den Büchern gemacht hat. Es bedeutet aber auch zu ermahnen, wenn ich etwas sehe und hineinzusprechen. Und wir leben ja in einer sehr individualistischen Kultur, wo wir das überhaupt nicht mögen, wenn das passiert. Aber ich glaube, das, was hier in Antiochia passiert ist, da wurde ein Fundament gelegt, weil da ein Mann war, wo die Menschen merkten, der meint es gut mit uns, der aber auch voll Heiligen Geist war, der klar war und der da ein unglaublich gutes Fundament gelegt hat. Und dann heißt es einfach, die Gemeinde wuchs weiter. Wisst ihr, was die beste Gemeindewachstumsstrategie ist? Einfach eine gesunde Gemeinde sein. Ja? Ich glaube, dass Leute schon zeitweise auf irgendwelche Wellen abfahren, aber am Ende wollen sie dort sein, wo Menschen zusammenkommen, die das Leben meistern. Und darum geht es ja bei Jüngerschaft, dass wir gesund das Leben leben. Und ich hoffe, dass das in euch so eine Leidenschaft weckt, zu sagen, hey, wir wollen eine Gemeinde sein, die miteinander Jüngerschaft lebt. Und das kann nicht nur die Aufgabe sein von Einzelnen in der Leiterschaft, sondern das ist etwas, was wir miteinander kultivieren müssen. Seid ihr noch da? Ja? Okay. Also hier geht richtig was. Erster Punkt, den die umgesetzt haben, es war eine Gemeinde, die Jüngerschaft gelebt hat. Und jetzt passiert etwas, die Gemeinde, sie wächst, die Gemeinde entwickelt sich. Und dann können wir lesen, Apostelgeschichte 11, Vers 27, eines Tages kommt ein Prophet vorbei. Man könnte sagen, ein Gastsprecher. Der hatte den Namen Agabus. Und der kommt in die Gemeinde, die denken an nichts Böses. Und dann heißt es hier im Gottesdienst, Vers 28, stand er auf und durch den Heiligen Geist inspiriert hat er der Gemeinde in Antiochia eine Botschaft gegeben. Er hat gesagt, eine große Hungersnot wird über den ganzen Erdkreis kommen, also etwas in der Zukunft. Es wird nicht nur regional sein, es wird über den ganzen Erdkreis kommen. Und dann im selben Satz heißt es, diese Hungersnot trat auch ein unter Claudius, also es war ein römischer Kaiser. Und jetzt passiert etwas sehr Interessantes. Es heißt hier, die Gemeinde beschloss, dass jeder, wie er eben begütert war, jeder, was er eben hatte, etwas zur Verfügung stellen würde, um den Brüdern in Judäa, die waren anscheinend irgendwie noch schlechter statuiert, eine Hilfeleistung zu geben und ihnen das zu senden. Und das taten sie auch, indem sie es dem Barnabas anvertraut haben. Jetzt möchte ich euch mal fragen, wenn jetzt jemand kommen würde, den ihr ernst nehmt, und der würde sagen, wir gehen in Deutschland demnächst durch eine riesengroße Wirtschaftskrise. Viele von euch, die hier sitzen, werden ihre Arbeit verlieren. Ja? Es wird an existenziellen Dingen fehlen, ja? An Essen, an Grundversorgung. Und jetzt würdet ihr tatsächlich in eurem Herzen das Zeugnis haben, dieser Mann, diese Frau, die das Wort weitergibt, die spricht von Gott, die spricht etwas, was der Geist Gottes wirklich redet. Wie würdet ihr damit umgehen? Ich glaube, die meisten von uns, darf ich mir das nachher sagen, ja? Ich bin gerade so im Redefluss, deswegen, alles klar. Die meisten von uns, die würden erstmal sagen, jetzt müssen wir erstmal auf uns gucken. Ja, jetzt müssen wir erstmal zum Edeka, zum Aldi, zum Lidl, alles, was es an Lebensmitteln gibt, müssen wir irgendwie für uns horten und bunkern. Und jetzt müssen wir sofort gucken, wie es mit unseren Lebensversicherungen aussieht und was habe ich noch auf der hohen Kante und was könnte ich noch irgendwie, in was könnte ich noch investieren, was dann mittelfristig Geld wert ist. Ich glaube, die ganze Tendenz, wenn wir mit so einer Botschaft konfrontiert werden, das wäre, wir müssen auf uns gucken. Und dann wird euer Diakon aus dem Missionsbereich, der wird sagen, ja, aber was machen wir mit Haiti und was machen wir mit Nordkorea? Und dann würde wahrscheinlich die Tendenz zu sein, sagen, also das müssen wir jetzt erstmal einstellen. Also wir können ja geben, wenn wir was haben, aber wenn es jetzt uns so an den Kragen geht, ich glaube, da hat jeder von uns die Tendenz, erstmal auf sich selbst zu schauen. Der zweite Punkt, was diese Gemeinde in Antiochia so stark gemacht hat, was sie ausgemacht hat, es war eine gebende Gemeinde. Und diese Großzügigkeit war nicht an die Tatsache gebunden, ob sie viel hatten oder ob die Aussichten schlecht oder gut waren, sondern es war eine Herzenshaltung. Wir wollen geben. Wir erachten das als ein Vorrecht zu geben. Wisst ihr, es ist ganz interessant, jetzt, wenn wir dieses Space bauen, also dieses Haus kaufen vom Mülheimer Verband, da standen wir auf einmal vor der Herausforderung, dass wir für dieses Haus 1,2 Millionen Euro brauchen. Kaufpreis plus Steuer und so weiter ist für uns als Missionsorganisation ein Riesending. Und dann haben wir uns überlegt, wie kommen wir an dieses Geld? Uns war natürlich klar, wir müssen eine Bankverbindlichkeit aufnehmen und so. Und dann haben wir eine Liste gemacht und haben einfach mal aufgeschrieben, wer sind die Leute, die uns wohlgesonnen sind als Gospel Tribe und die Gott finanziell so gesegnet hätte, dass es ihnen nicht furchtbar wehtun würde, uns auch einen größeren Betrag zu spenden oder zu leihen. Und dann haben wir gesagt, jetzt beten wir mal für die Leute und dann fragen wir sie einfach mal direkt. Gott hat ein Wunder getan. Wir haben im November, Dezember, haben wir innerhalb von 2 Monaten 200.000 Euro Spenden gekriegt. Und bei diesen Spenden war nicht eine einzige Person dabei, von denen, die wir auf die Liste geschrieben haben. Die 200.000 Euro haben wir gekriegt von Studenten, von ganz normalen Familien, die nicht wahnsinnig viel geben konnte. Da war auch mal jemand dabei, der 10.000 Euro gegeben hat, Riesensumme, aber viele Beträge, 500.000 Euro, wo Leute wirklich von dem, was sie hatten, etwas abgezwackt haben, gesagt haben, das wollen wir jetzt Gospel Tribe geben. Aber die, wo man eigentlich denkt, das wäre für die ganz einfach gewesen, das zu tun, die haben es nicht gemacht. Es geht nicht darum, dass diese Leute schlecht oder böse sind oder es hätten tun sollen. Ich möchte euch nur ein Prinzip lehren. Großzügigkeit hat nicht etwas damit zu tun, wie viel man hat. Großzügigkeit ist eine Herzenshaltung. Großzügigkeit ist eine Herzenshaltung, die man in sich trägt oder nicht. Und ob man großzügig ist oder nicht, hat ganz viel damit zu tun, wie ich Gott sehe. Wenn ich eine Eigenwahrnehmung habe, wo ich sage, wir sind dauernd am Knapsen, wir haben nichts, Armutsmentalität ein Stück weit, ja, dann bin ich sehr schwierig in der Lage, auch etwas zu geben, was mir vielleicht fehlen könnte. Aber wenn ich aus diesem Selbstverständnis lebe, ich habe einen Vater, ja, der versorgt mich und der gibt mir. Und wenn der mir den Auftrag gibt, etwas zu geben, dann mache ich das und ich werde nicht zu kurz kommen. Wenn ich diese Herzenshaltung kultiviere, dann kann ich auch geben, selbst wenn ich merke, so viel haben wir gar nicht oder es sieht schlecht aus. Ich lese euch mal hier etwas vor aus dem 2. Korintherbrief. Der Paulus schreibt da mal an die Gemeinde in Korinth und er sagt folgendes, 2. Korinther 8, Vers 3. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig. Also er redet hier über die Gemeinde in Mazedonien. Nach Vermögen, also entsprechend dem, was sie hatten, und ich bezeuge über das hinaus, was sie hatten, waren sie aus eigenem Antrieb willig. Also niemand musste die manipulieren, niemand musste die pushen, niemand musste auf die Tränendrüse drücken. Aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Die haben gesagt, Paulus, bitte, lass uns was geben. Wir haben nichts, es ist mehr, als wir auf dem Konto haben, aber wir wollen Teil der Gnade sein, dass wir in diese Gemeinden investieren können. Lass uns bitte etwas geben. Und das hört sich so strange an für unsere Ohren. Aber ich glaube, da liegt ein Geheimnis drin, dass man sagt, das ist wer wir sind. Wir wollen geben, wir wollen segnen, wir wollen investieren. Und wir sind nicht so sehr darauf fokussiert, wird es uns an irgendeiner Stelle fehlen. Wenn ich nachher zu meinem Punkt 4 komme, dann werdet ihr sehen, wie wichtig dieser Punkt ist als Grundherzenshaltung. Ich weiß noch, ich kam mal nach Honduras und das ist eines der ärmsten Länder der Welt und da ging gerade der Hurricane durch, hatte alles platt gemacht. Und dann war ich auf dem Land und habe da in der Gemeinde gepredigt und dann kam der Pastor und hat mir gesagt, wir wollen dir ein Opfer geben. Mir war das fast peinlich, ne, irgendwie, weil die Leute haben ja nichts. Und dann überreicht er mir das Opfer, ich weiß nicht mehr, ob das Münzen waren oder Scheine, hat es mir in die Hand gedrückt und dann habe ich nachgerechnet, also dass dann die Währung irgendwie konvertiert. Ich glaube, das Opfer war irgendwie so 1,30 $. Davon konnte ich mir irgendwie so einen halben Hamburger kaufen auf dem Flughafen, auf dem Nachhauseweg. Ja. Aber es hat mich jetzt nicht wirklich weitergebracht. Aber der hat mir das mit einem solchen Stolz gegeben. Ja. Für ihn war das wichtig, mir zu symbolisieren und mir zu zeigen, wir haben etwas zu geben. Versteht ihr, das ist eine Selbstwahrnehmung. Wir sind nur am empfangenden Ende oder wir haben etwas zu geben. Wir haben einen Vater, der uns gesegnet hat und wir können weiter segnen. Es ging nicht um die Summe. Es ging um den Betrag. Es ging um das, was er damit zum Ausdruck bringen wollte. Wir haben letztes Beispiel dazu. Wir haben letztes Jahr, Ende 2017, haben wir eine Serie in der Gemeinde gemacht, 8 Wochen. Wir haben die Serie genannt Keine Kompromisse. Wir haben ein Buch gelesen, alle miteinander. Und da ging es um in die Welt gehen, es ging um Beten für die Nation, es ging um Geben. Und dann haben wir ein Konto gegründet in der Gemeinde, und Gemeinden haben ja immer chronisch Geldmangel. Ich nehme an, das ist bei euch vielleicht manchmal auch so, dass man immer mehr Geld ausgeben könnte, als man irgendwie zur Verfügung hat. Das ist bei uns auch nicht anders. Und dann haben wir ein Konto gegründet und wir haben gesagt, okay, wir bitten euch als Gemeinde um Sonderopfer, und dieses Konto ist nur dafür da, dass wir damit Projekte irgendwo in der Welt finanzieren. Da geht nichts für Verwaltung drauf, nichts für eigene Angelegenheiten. Und auf einmal kamen die Überweisungen. 5.000, nochmal 5.000, 10.000, 20.000. Eine Person in unserer Gemeinde hat durch diese Reihe sein Haus verkauft, hat 4 Kinder und hat das Geld gespendet. Und dann saßen wir zusammen und haben diesen riesen Topf gehabt. Und auf der einen Seite weißt du nicht richtig, wie du die Gemeindefinanzen machen sollst, also wie du das alles zahlen sollst. Auf der anderen Seite hast du einen Topf, der riesig voll ist. Und dann konnten wir unserer Gemeinde einfach sagen, so, hier ist ein Platt. Wenn du irgendein Projekt weißt, wo es darum geht, das Evangelium zu verbreiten und existenzielle Not ist, füll das aus. Also wir wollten natürlich auch gucken, dass wir an gute Orte hingeben und so. Und dann saßen wir einen Abend zusammen, als die Blätter reingekommen sind, die wir die Projekte zusammengetragen haben, haben wir an einem Abend, haben wir, ich weiß nicht in wie viele Länder, Zehntausende Euro überall hin verteilt. Wir haben Brunnen gebaut, wir haben Schulen gebaut, wir haben neue Gebäude gebaut für Jüngerschaftsschulen, für Maasai, wir haben Pastorentrainings finanziert. Das war so ein gutes Gefühl. Auf der einen Seite zu sagen, okay, da gibt es viele Baustellen, wo wir nicht wissen, was wir ausgeben können, aber unser Konto, um zu segnen, das ist randvoll. Und dann die Berichte zu bekommen, die Leute, die vorbeikommen, das lässt die ganze Gemeinde aufblühen. Wenn du weißt, ey, wir haben Aktien in diesem Land, ja, das ist irgendwie da investiert sich jemand, wir haben da rein investiert, das Reich Gottes wächst und wir haben da aus unserem Nest in Karlsruhe haben wir Anteil dran. Und das ist das Prinzip, das die Leute in Antiochia begriffen hatten. Punkt Nummer 3. Erster Punkt war eine Jüngerschaft lebende Gemeinde. Zweiter Punkt war, es war eine gebende Gemeinde. Und jetzt das Dritte, es war eine betende Gemeinde. Eine betende Gemeinde. Wenn ihr mal mit mir reinschauen wollt, Apostelgeschichte 13, da lesen wir, es waren aber in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten, Lehrer, Barnabas und Simeon, genannten Niger, Lucius von Kyrene und Manaen, der Herodes dem Vierfürsten aufgezogen war, und Paulus, also Saulus ist er hier noch genannt und so weiter. Also du liest hier, da waren viele, viele Leiter nebeneinander. So eine Gemeinde zieht Leiter an, zieht gesunde, stabile Leute an. Anhand der Namen kann man auch erkennen, die waren auch aus unterschiedlichen ethnischen Gruppen. Der eine kam aus Afrika, der andere eher aus der Region. Bei manchen weiß man ja, wo sie herkamen. Die waren da zusammen. Und dann heißt es, als ganze Gemeinde, ich will hier nichts kaputt machen, als ganze Gemeinde dienten und fasteten sie gemeinsam. Ich lese mal hier vor, ab Vers 2. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Die sind hier im Gebet. In Vers 3 heißt es dann, nachdem der Heilige Geist gesprochen hat, dann fasteten und beteten sie nochmal. Also hier war eine Gemeinde, die hatte eine Kultur des Fasten und Gebets. Lass mich einen Satz zu Fasten sagen. Fasten ist kein geistlicher Hungerstreik. Fasten ist auch kein christliches Wort dafür, ich würde gerne ein paar Kilo abnehmen. Wir beeindrucken Gott auch nicht dadurch, dass wir fasten und sagt Gott, oh, jetzt meint das endlich wirklich ernst und jetzt, deswegen höre ich jetzt. Sondern ich glaube, Fasten ist ein, wo wir Gott zum Ausdruck bringen, Herr, Essen ist etwas absolut Lebensnotwendiges und mehr als das absolut Lebensnotwendige, was ich brauche. Möchte ich gerne dir nahe sein, möchte ich von dir hören. Ich glaube, es ist eine Zeit, wo unsere Sinne geschärft werden, wo wir empfänglich werden für das Reden Gottes. Und es ist etwas, was sie als ganze Gemeinde gemacht haben. Sie haben gebetet, haben Gott gesucht. Und in dieses Beten und Gott suchen hinein redet dann Gott auch. Da komme ich gleich noch dazu. Der Peter Wenz, hat ja in Deutschland die größte Gemeinde gebaut. Auch wenn es da im Moment gerade ein bisschen drüber und runter und drüber geht, hat vielleicht der ein oder andere mitbekommen. Ich schätze den Peter Wenz als jemand, der unglaubliche Impulse in unser Land gesetzt hat und wirklich etwas Großartiges mit diesem Team dort vor Ort aufgebaut hat. Und dementsprechend sind natürlich auch viele Pastoren, die immer wieder beim Peter Wenz Rat gesucht haben. Und ich kann mich erinnern, was der Peter Wenz mal gesagt hat, als es darum ging, was das Geheimnis ist, dass die Gemeinde so groß geworden ist, das Gospel Forum, so gewachsen ist, so dynamisch geworden ist. Er hat gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Dinge, auf die man achten muss. Das eine ist, dass eine Gemeinde betet und das andere ist, dass sie evangelisiert. Dass sie betet und evangelisiert. Das ist so etwas wie ein Vitalitätszeichen dafür, ob eine Gemeinde lebt. Die Frage ist nicht, wie viele Stühle werden sonntags warm gehalten, sondern es ist die Frage, dort wo es auch darum geht, etwas zu geben. Ja, Gebet gebe ich an Gott, Evangelisation, da investiere ich mich in andere Menschen. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, für die Vitalität. Fand ich sehr, sehr spannend, diesen Satz. Ein anderer Satz ist, wie groß die Gemeinde wirklich ist, siehst du an der Gebetsstunde. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber es ist schon manchmal ernüchternd, gell? Wie viel dann kommen, wenn man betet und wie viel kommen, wenn es darum geht, dass Gott einem irgendetwas geben möchte. Ich habe als Kind, gab es eine Art, wie ich sicher sein konnte, dass ich nicht in die Schule musste. Ich war stinkfaul, ich wollte nie in die Schule gehen. Jetzt braucht man aber halt als Minderjähriger eine Entschuldigung von den Eltern. Und meine Mama, die war halt immer so drauf, die hat immer gesagt, jetzt probier's halt mal. Das war ein schrecklicher Satz. Ja. Du kannst ja nach Hause kommen, wenn es nicht geht. Aber meine Schule war 45 Minuten weg. Ey, wenn du einfach keinen Bock hast, du fährst dann in die Schule und fährst wieder heim. Ja. Das wusste meine Mutter auch. Aber es gab einen Weg, wie ich todsicher sein konnte, dass ich nicht in die Schule muss. Und das war, wenn ich Fieber hatte. Und was Fieber war, das war genau definiert. Fieber war 38,0. Wenn ich 37,8, 37,9, es war, komm, jetzt probier's mal. Kannst du ja dann heute Abend ausruhen. 38,0, es war vollkommen klar, no discussion. Ich muss nicht in die Schule. Aber was macht man, wenn man kein Fieber hat und welches haben will? Wir hatten bei uns im Bad so einen Heizofen. So ein Öfelchen, das man andrehen konnte. Und dann, wenn ich nicht in die Schule wollte, muss ich das gut vorbereiten. Ich bin dann mit dem Fiebermesser, bin ich ins Bad gegangen. Aber das schießt ja unglaublich schnell in die Höhe, ne, wenn du das vor so einen Heizofen hältst. Das heißt, das musste man gut dosieren. Ich habe das dann davor gehalten, es ging dann ein bisschen über 38, dann hast du so ein bisschen runtergeschüttelt. Ich konnte ja auch nicht kommen, es hat 40 Fieber, also sah ich ja nicht aus. Ja. Und dann habe ich aber schon auch Sorge getragen, dass ich einen nassen Waschlappen genommen habe, ein bisschen lauwarmes Wasser aufgetragen. Und wenn ich dann noch rausgegangen bin und gesagt habe, oh Mama, mir geht's nicht so gut, aber ich glaube, ich probiere es. Dann hat es so einen Opposite-Effekt gehabt. Ne? Und meine Mama hat gesagt, sollst vielleicht mal Fieber messen. Und dann gehst halt ins Bad und bringst den Thermometer raus und sagst, 38,2. Es musste ja auch noch Raum geben für eine Wunderheilung, dass du am Abend noch in Sport konntest oder so. Ne? Also, und wenn ich wusste, ich komme mit 38,2, ja, dann ist das Ding durch, ja, dann konnte ich daheim bleiben. Aber versteht ihr, mein Fieberthermometer hat eine andere Temperatur angezeigt, als das, was wirklich meine Körpertemperatur war. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir echt sind, ne? Und dass wir sagen, hey, wenn Gebet wirklich eine Art und Weise ist, zu zeigen, wie heiß wir wirklich sind für Gott, ja, wenn das ein Gradmesser ist, dann bringt es nicht, wenn wir uns alle nur fromm anschauen, sondern dann muss ich vielleicht auch irgendwie sagen, ey, boah, ich bin total unterkühlt, Jesus, erwecke mich, weil aus Gebet wird alles geboren. Aus Gebet werden die Impulse geboren, aus Gebet wird die geistliche Substanz geboren, werden die erwecklichen Impulse geboren. Ich glaube, ein Dienst, den jeder Einzelne von uns hat und ausübt, geht nicht über das hinaus, was wir an Intimität mit Gott haben. Man könnte es auch einfacher ausdrücken, wir können nur geben, was wir selbst empfangen haben. Letztes Jahr war es dann so, dass in unserer Familie unglaublich viele Leute aufgebrochen sind auf Missionseinsätze. Ganze Familien, die für mehrere Wochen in die dritte Welt gegangen sind, dann oft auch die Einsätze von Gospel Tribe genutzt haben. Und wisst ihr, was ein wesentlicher Impuls war? Wir hatten angefangen, dass wir in der Gemeinde jede Woche für eine Nation beten. Es kam jemand, der hat 5 Minuten eine Nation vorgestellt, dann ist die ganze Gemeinde aufgestanden in kleinen Gruppen. Wir haben angefangen, für die Nation zu beten. Und während du für die Nation betest, geschieht etwas mit dir, was dir vorher sowas von egal ist, was da in Haiti passiert oder in der islamischen Welt. Soll doch jemand anders zu dem Frontier-Seminar gehen. Das wurde auf einmal ein eigenes Herzensanliegen, weil du im Gebet etwas von Gottes Herz dafür gespürt hast. Wir machen das jetzt nicht mehr, dass wir es jede Woche machen, aber es ist ein fester Bestandteil und es hat wirklich einen apostolischen Schwung gebracht in unsere Gemeinde. 4. und letzter Punkt. Eine Jüngerschaft lebende Gemeinde, eine gebende Gemeinde, eine betende Gemeinde. Und jetzt das Letzte, es war eine sendende Gemeinde. Eine sendende Gemeinde. Schaut mal, was passiert in ihre Gebetszeit hinein. Ich habe jetzt bewusst hier einen Teil ausgelassen bei Apostelgeschichte 13. Es heißt, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie und als sie ihnen die Hände aufgedeckt hatten, entließen sie sie. Und Paulus und Barnabas brechen auf diese unglaubliche Missionsreise auf, wo sie bestehende Gemeinden stärken und neue Gemeinden gründen. Aber ich möchte euch etwas zeigen in diesem Text. Wisst ihr, wer Saulus und Barnabas waren für die Gemeinde in Antiochia? Das waren die leitenden und prägenden Persönlichkeiten. Die Leute, die sie ausgesandt haben, die sie freigesetzt haben, nicht mehr physisch vor Ort zu sein, das waren die Leute, die im Prinzip das Gerüst der Gemeinde gebaut haben. Auch hier würde ich das gerne mal ummünzen auf euch. Das wäre jetzt ungefähr so, wie wenn ihr hier eine Gebetsversammlung habt und der Herr Jesus spricht und ihr würdet miteinander hören, ja, das Sam und die Alicia, die haben sie nicht vor, ne? Aber die sollt ihr lossenden, die sollen woanders Gemeinden gründen. Die haben hier unter Beweis gestellt in Rot am See, dass sie das gut können. Unser Land braucht noch mehr Gemeinden. Deswegen lass uns die besten Leute aussenden. Ah ja, und wenn wir schon dabei sind, den Rest der Gemeindeleitung noch mit. Die sind ja schon ein Team. Was würdest du denken? Ne? Ihr lacht hier vorne. Ne? Würdest du denken, ja, das geht nicht. Dann würde hier alles zusammenbrechen. Wie soll das funktionieren ohne unsere Hauptleiter, die uns geprägt haben, die uns aufgezogen, die uns ermutigt haben, unsere Söhne und Töchter des Trostes. Wie soll das funktionieren? Das geht nicht. Ja, das haben die in Antiochia da genauso vielleicht gedacht. Das funktioniert doch nicht. Erinnert euch, was ich vorhin gesagt habe. Diese Gemeinde hat beim Geben unter Beweis gestellt, dass sie nicht von Mangel gesteuert sind, sondern von dem Glauben an den Überfluss Gottes. Und ich glaube, es ist etwas Wunderschönes. Ich finde das so krass hier bei Meini, ne? Der ist ein Kind eurer Gemeinde, der ist hier aufgewachsen, ist der kleine Bub gewesen, gell? Der ist hier groß geworden, ist der bei den Predigten gestört hat, der rumgerannt ist und alles Mögliche. Und jetzt auf einmal arbeitet er in einem anderen Werk mit. Ist das nicht ein unglaubliches Geschenk? Erfüllt euch das nicht mit Stolz, dass junge Menschen in eure Gemeinde aufgewachsen sind, hier geprägt worden sind und die jetzt ausgesandt werden, um andere zu segnen? Ist das nicht der Hammer? Ist es nicht großartig, dass hier auf einmal eine solche Ansammlung ist von fähigen Leuten, dass man denkt, Mensch, wir kriegen die sonntags gar nicht alle auf die Bühne und die sitzen da auf den Stühlen und scharren mit den Hufen. Die sind jedes Mal traurig, wenn sie selber nicht dürfen und sagen, weißt du was, geh doch einfach ins Nachbardorf und helft denen da aus, die brauchen das. Oder wisst ihr was, geht doch ihr gleich und gründet woanders eine Gemeinde. Das ist doch großartig, wenn man aus der eigenen Gemeinschaft solche Leute hervorbringt. Und wisst ihr was, Ich habe das Prinzip in meinem Leben so oft erlebt, wer gibt, dem wird gegeben. Ja, da wo wir großzügig freilassen und senden, da schenkt Gott wieder neue Leute. Ich habe das immer und immer wieder erlebt in unserem Werk, wenn Mitarbeiter auch die lange Säulen waren, gegangen sind und du fragst dich, wo kommen die neuen Leute her? Ein kurzes Beispiel, ich mache jetzt Schluss. Da sitze ich vor 2 Tagen beim Bäcker am Telefon, Skype. Und da ist eine Familie, die haben 20 Jahre lang oder 18 Jahre lang ein großes Jugend mit einer Missionsbase in Thailand geleitet. Sie ist aus Thailand, er kommt aus Amerika. Und jetzt hat es Gott so geführt, dass vom KSC, ist ja wirklich kein ruhmbekleckerter Verein, wir spielen mittlerweile in der 3. Liga, gab aber schon bessere Zeiten, da ist ein Spieler ausgewandert nach Thailand und hat da eine Fußballakademie angefangen. Und ihre Söhne sind in die Akademie gegangen. Und, dann hat er, und die waren richtig, sind richtig gut, also nicht nur so ein bisschen gut, sondern richtig gut. Er hat gesagt, komm, ich mache mal ein Probetraining in Karlsruhe für die möglich. Kamen die vor 3 Jahren nach Karlsruhe und die Jungs haben da gekickt. Und dadurch haben sie unsere Stadt kennengelernt, haben in unserem Haus gewohnt. Und dann sagt mir die Frau jetzt, vor 3 Jahren hat Gott in unser Herzen Samen reingelegt. Und wir haben hier schon alles abgebrochen, wir haben unsere Wohnung gekündigt, wir haben der Schule gesagt, die Kinder werden gehen, wir haben unsere Lehreraufgaben niedergelegt, wir haben die Arbeit, die wir mit Jugend und Sohn gemacht, in andere Hände gegeben. Gott hat uns gerufen, nach Karlsruhe zu kommen. Can we come on staff at Gospel Track? Das kann man nicht steuern, gell? Und jetzt gibt es in diesem Jahr bei uns auch Menschen, die gehen. Wir haben eine Frau, die war eine absolute Stütze, die war 10 Jahre jetzt bei uns, die ist jetzt zurück, hier auch ins Schwäbische und wohnt da jetzt wieder. Und du denkst immer, wie soll ich das ersetzen? Und auf einmal ruft Gott aus dem Nichts Menschen, weil er das kann. Und ich glaube, dass Gott euch benutzen möchte als Gemeinde, die ihr seid, dass aus eurer Mitte Leute herausgesandt werden. Vielleicht in die Nationen, vielleicht in andere Gemeinden, vielleicht nur punktuell, vielleicht um ganz neue Gemeinden zu gründen. Vielleicht ist es auch Zukunftsmusik, aber ich glaube, dass das angelegt ist in euch. Und bei allem, was Gott tun will, ist es immer wichtig, dass man kollektiv ein Ja dazu findet. Ja? Nicht von Angst, nicht von Mangel gesteuert zu sein, sondern von dem Wissen, dass Gott dabei ist. Vielleicht ist es auch so, ne, wenn Samuel jetzt Präses wird, ich möchte mir nicht zu viel zugestehen, ich rede hier so offen, aber dann, ich habe Samuel vorhin gefragt, ihr wisst es ja auch, und dann merkt man vielleicht, oh, jetzt ist der einer der Pastoren nicht mehr so oft da, der fehlt vielleicht sonntags. Und dann ist wichtig, ne, zu spüren, hey, wir senden dich gerne. Das ist so toll, dass du ein Segen bist fürs Land, anstatt, der sollte aber schon ein bisschen mehr da sein, gell? Merkt ihr, wo diese Predigt greift? Das ist heute nicht so sehr erbaulich fürs Herz, aber ich glaube, das ist etwas, wo Gott euch miteinander in die Reife ruft und sagt, wo ich hoffe, dass in euch eine Freude hervorbricht, wo ihr sagt, das wollen wir miteinander leben. Seid ihr da? Okay, dann möchte ich bitten, dass unser Lobpreisteam kommt. Ich möchte